Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Hi Christian, grüß dich.
Hi Thomas.
Na? Hallöchen.
Wo bist du?
Das war nur mal ein Gedanke. Ich bin der Gedanke. Ich bin in Düsseldorf in meinem Hotelzimmer. Ja. Ich wollte meinen Laptop eigentlich so drehen, dass man schön draußen die Skyline sehen kann, aber das Fenster ist so
hoch. Geht aber nicht wegen Datenschutz.
Nee, ach, da siehst du ja keinen Menschen, da siehst du ja nur irgendwelche Häuserfassaden. Und ja, ich glaube nicht, dass da irgendwie einer nackt über seinen Balkon und läuft und dabei noch identifizierbar ist.
Ich hatte neulich einen coolen Film gesehen, weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Da ging es um einen Amerikaner oder Kanadier in Japan. Und der war sozusagen Auswanderer oder ja Einwanderer in Japan, und der hat abends, hat in so einem Häuserblock gewohnt, und gegenüber war auch so ein Häuserblock, also Hochhaus, und das war dessen abendliches Fernsehprogramm. Der hat sich dann ans Fenster gesetzt und gegessen und geschaut, was so die Leute gegenüber gemacht haben. Die einen haben Baby gekriegt und gefüttert, also hatten ein Baby und haben das gefüttert, die anderen haben ferngesehen, der nächste hat gelesen, die anderen haben gestritten, so.
Zwischen cool. Das Fenster zum Hof und Fischbachstraße 13. Das eine ist ein traditioneller Film, das andere ein sehr fantastisches altes Comic.
Comics kenne ich nicht so gut.
Ja, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin. Ja. Sehr schön. Was hast du heute für ein Thema mitgebracht?
Wir waren schon fast beim Thema. Muss ich meine Brille mal aufsetzen, passend zum Thema, Brillenträger, die Ray-Ban Meta Glasses. Ah, ich muss ja die Brille abziehen, ist mir zu, ist gerade alles zu nah. Ich weiß nicht, wie nennt man sie? Spy Glasses?
Smart Glasses.
Aus unserer Perspektive oder so, das, was jetzt gerade viral ist, vielleicht.
Spy Glasses vielleicht. Ja.
Also auf jeden Fall geht's um die Smart Glasses, die ja jetzt irgendwie verfügbarer werden, auch preislich erschwinglich sind. Und da habe ich tatsächlich, ich hatte letztes Jahr mal irgendwo auch das in einem von meinen Videocasts mal angesprochen und habe gesagt, ja, also das ist ja schon irgendwie blöd für viele, also inklusive des Brillenträgers selber, weil, man filmt eben ganz viel in das Privatleben anderer rein. Oder auch wenn man irgendwo in ein Unternehmen reingeht, wo ja, kennen wir alle, Fotos machen verboten ist, und dann kommt man mit so einer Brille rein, also so der Brillenträger unter Generalverdacht, so ungefähr. Und das ist, ich weiß gar nicht, wann es war, weil irgendwann letztes Jahr so um die Zeit, da war das noch nicht so weit. Und jetzt habe ich tatsächlich, weiß nicht, vor ein, zwei Wochen ging es damit los, hat man ja rausgefunden, eine schwedische Zeitung oder schwedische Journalisten haben herausgefunden, dass die Daten, die Meta erfasst, die Video- und Audiodaten, tatsächlich von Firmen in Nairobi oder Menschen, die für Firmen in Nairobi arbeiten, bewertet werden. Also die klicken dort, die bewerten, kategorisieren, was passiert da, die trainieren damit KI. Und der Skandal war dann sozusagen auch intime Aufnahmen. Also Leute, die eben auf Toilette sitzen, die sich im Spiegel betrachten, auch nackt, die vielleicht irgendwelche sexuellen Handlungen vollziehen, die ihre PIN beim Geld abheben am Bankomaten eingeben, lauter solche Sachen, die man eigentlich nicht mit anderen teilen will, die landen eben bei Meta beziehungsweise bei dem Dienstleister von Meta, die Aufnahmen dann sichten. Und
krass.
Weiß ich nicht, was denn dann weiter damit machen. Also KI trainieren. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, weil irgendwer muss das ja machen. Also dieses KI-Training, das muss irgendwer tun. Tatsächlich, als ich das gelesen habe, war ich nicht sehr überrascht. Ich habe aber auch gelesen, dass sehr viele Leute total überrascht waren, dass das passiert. Mhm. Wird es dich überraschen?
Nein, mich nicht. Aber ich meine, wir beide beschäftigen uns fachlich damit. Das kann man vielleicht von uns auch erwarten, dass wir solche Sachen vorhersehen. Aber ich verstehe, dass der durchschnittliche Bürger überrascht ist, weil die Kommunikation nach außen von den Herstellern, die hat mit Datenschutz ja nichts zu tun. Da geht es um sieht cool aus, man kann tolle Sachen damit machen, da werden Features gehypt, aber da erzählt auch keiner, hey, und die Herrschaften in fernen Ländern, die schauen dir mit über die Schulter. Das erzählt ja keiner.
Ja. Naja, das ist wieder mal einer der Konstruktionsfehler in der DSGVO. Also ich hatte tatsächlich dann auch dazu auf LinkedIn einen Kommentar von jemandem gelesen, der mich so ein bisschen erstaunt hat. Da hieß es dann, ja, und das kann doch nicht sein und das müsste man doch wissen und man kann das doch nicht einfach so machen. Wer hätte das gedacht? Und lauter solche Dinge, wo ich mir dachte, doch, also ja, natürlich habe ich mir das gedacht oder wir, unser eins denkt sich sowas. Das nächste ist aber, ja doch, es gibt schon Regeln, dass das klar kommuniziert wird. Die nennt sich DSGVO, das sind die Transparenzpflichten. Das ist das, was laut Artikel 13 eben ja mitgeteilt werden muss. Da kann Meta eigentlich nichts dafür, dass das keiner liest. Naja gut, Meta möchte das jetzt in dem Fall nicht, dass es jemand liest, wahrscheinlich. Also wenn es jemand dann wirklich lesen würde, jetzt mal angenommen, dann und das auch verstehen wollte, dann ja, würde das vermutlich da drinstehen. Ich habe es nicht gelesen, ich habe die Bedingungen nicht gelesen, aber wir wissen beide, ja, die Datenschutzhinweise sind in der Regel nicht für die Endnutzer oder diejenigen, die es dann betrifft, also die Betroffenen, formuliert. Das ist unverständlich, das ist von Juristen für Juristen so in der Art. Und ja, steht zwar alles drin, aber man muss es dann schon wollen. Und es gibt keine Verpflichtung, dass das gelesen werden muss oder auch verstanden werden muss. Also so, ja, ich habe das gelesen und verstanden. Häkchen muss man nicht setzen. Als Verantwortlicher muss man lediglich dafür sorgen, dass diese Informationen zur Verfügung stehen. Ob das jetzt ein Betroffener liest und versteht, kann einem völlig egal sein.
Ja, richtig. Wo du von LinkedIn sprichst, ich habe jetzt auch einen LinkedIn-Post gesehen, wo jemand, ich mutmaße mal, ein Arzt aus einer Praxis erklärt hat, dass er in seiner Praxis jetzt ein Verbot für Smart Glasses ausgesprochen hat.
Ja.
Das, was da gepostet wurde, war, glaube ich, eher so eine Art Arbeitsanweisung. Das heißt, es richtete sich nach innen. Konsequent wäre es natürlich jetzt, dass du dann an die Praxistür auch noch ein Schild machst, dass Smart Glasses verboten sind, im Sinne des Hausrechts.
Ja.
Und das fand ich natürlich eine interessante Reaktion und auch durchaus nachvollziehbar erstmal in der Sache.
Ja klar, aber das ist ja das, was ich auch gerade schon meinte, wenn wir oder wenn man in irgendwelche Unternehmen geht, wo es, weiß nicht, jetzt mal, meistens ist das in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, da gibt's doch dann diese Aufkleber am Eingang, wo so ein durchgestrichenes Smartphone oder Fotoapparat drauf ist. Heißt, keine Fotos machen. Also die wollen ihre Geschäftsgeheimnisse wahren. Und im Endeffekt ist das ja genau das gleiche Thema. Also die wollen im Prinzip sich vor ja Datenabfluss, Betriebsspionage, was auch immer schützen. Und ja, das sind halt die Smartphones. Ich warte eigentlich ehrlich gesagt drauf, dass dann irgendwie die nächste KI-Hardware kommt. Ich hatte aber auch vor ein paar Wochen mal was gelesen, dass irgendwie Apple so die neue KI als im Endeffekt als Stift plant. Das ist ja noch unauffälliger. Also das schneidet dann alle Gespräche mit und es wird dann ausgewertet, Protokoll geführt, transkribiert, was auch immer. Ja, jetzt so ein Smart Glass, das kannst du ja noch erkennen, vielleicht. Beziehungsweise es gibt diese LED, wobei die kann man auch relativ einfach ausschalten. Also mit der LED könnten andere eben sehen, dass die Kamera aktiviert ist. Wobei, wie gesagt, man kann sie relativ einfach ausschalten, überkleben, so das Übliche. Während das bei so einem kleinen Teil, also es ist ja wirklich winzig, nicht auffällt. Das habe ich mir irgendwie in der Hemdtasche, habe ich so einen, wie ein Kugelschreiber eben, habe ich das stecken. Wir hatten auch schon mal in einer unserer Podcast-Folgen das Thema mit irgendwelchen Videokameras, so würfelgroß, oder? Hattest du das nicht mal erzählt?
Wir hatten Kamera, hatten wir schon ziemlich oft jetzt dabei, ja. Tatsächlich, in verschiedenen Konstellationen. Ja, aber das gehört ja halt teilweise, was du aufzählst, zu so diesem traditionellen Amateur-Spionage-Equipment.
Ja.
Kann man Spaß dran haben, aber das Problem hat sich ja auch durch KI jetzt nicht verändert. Wir haben strafrechtliche Regelungen. In Deutschland darfst du im geschlossenen Bereich sozusagen, im engeren Kreise kannst du keine Tonaufzeichnung des gesprochenen Wortes vornehmen. Wenn dich einer dabei erwischt und eine Strafanzeige stellt, dann sozusagen ist das ein strafrechtlicher Verstoß, der nachverfolgt wird. Und dann geht es um Geldstrafe und Gefängnis.
Ja. Na, aber so im Großen und Ganzen ist es einfach immer mehr. Also es wird immer mehr, die Technologie wird immer niedrigschwelliger, also jeder kann das benutzen, ja, man muss kein Spezialwissen mehr haben. Man steckt es an, es funktioniert, es ist integriert, man muss es nicht mal mehr anbinden. Verbindungen zu, weiß nicht, auf Server, nach Nairobi, wo auch immer, schaffen sich selbst. Ein Klick genügt sozusagen, ja, ich stimme zu oder ja, ich möchte das jetzt installieren und dann geht's eben schon los. Das heißt aber auch, jetzt für Verantwortliche, also Unternehmen, die auf der einen Seite müssen sie sich dafür schützen, dass eben spioniert wird, nenne ich es jetzt mal, also eben Daten darüber abfließen, ob das jetzt Bild, Video, Audio ist, ist ja egal. Und auf der anderen Seite müssen sie aber auch bedenken, wenn sie ihre Mitarbeiter damit ausstatten, sind sie ja selber auch unter Umständen Verantwortliche. Also sie verarbeiten diese Daten. Anderes Beispiel habe ich auch neulich gelesen. Von Android gibt es jetzt in der Beta-Version eine automatische Anruftranskription. Da kommt dann nur noch, also Beta-Version, und ich glaube, es ist noch gar nicht in Deutschland verfügbar, wo dann eben der Anrufer informiert wird, dieser Anruf wird aufgezeichnet. So, und dann geht's los. So, wenn du das jetzt privat machst, okay, ist was anderes. Also, okay, fraglich.
Das Strafrecht aber auch, ne, möchte ich anmerken.
Ja, deswegen meine ich jetzt aus Perspektive, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, der ein Android-Telefon hat und dann eben dieses Feature nutzt, warum auch immer, weil es aufgespielt wird, aktiviert wird, ohne Zustimmung und so, bist du als Verantwortlicher für die datenschutzrechtliche Einhaltung auch verantwortlich.
Ja, spannend wird das dann, wenn wir von Unternehmen sprechen, die dann, ich sag mal, zu großzügig sind mit mitgebrachten Geräten oder dieses Thema einfach bei der Handyauswahl nicht berücksichtigen und dann wird sowas als Arbeitshandy zur Verfügung gestellt und der Mitarbeiter, der technisch Interessierte und Versierte, schaltet dann solche Funktionen ein oder sie sind standardmäßig ein. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das muss man mit in die Beratung reinnehmen.
Auch der brave Nutzer, der immer alle Updates macht, weil durch die Updates, wissen wir auch, werden auch wieder neue Funktionen eingespielt, aktiviert, die müssen jetzt gar nicht mal Opt-in sein, sondern die können ja auch Opt-out sein. Also du musst sie sozusagen erstmal oder müsstest sie deaktivieren. Ansonsten läuft es halt erstmal. Also auch das neues Risiko. Naja, was ist die Lösung? Hast du schon gesagt?
Man muss sich damit aufpassen. Beschäftigen und für sich, für seine Organisation entscheiden, wie man damit umgeht. Also ich habe auch gerade gedacht, aber ich werde es jetzt mal aussprechen, werde ich jetzt meinen Kunden raten, verbietet Smart Glasses. Na, eigentlich nicht, das ist der falsche Weg. Die Ebene stimmt nicht. Also die Kunden müssen sich überlegen, möchte ich Videoaufzeichnungen durch Mitarbeitende oder Besucher auf meinem Gelände haben und dann mache ich ein Schild dahin und das deckt Smart Glasses wie mitgebrachte Kameras und Handys gleichermaßen ab. Ich kann mir mal überlegen, ob ich meine Mitarbeitenden vielleicht aufkläre, wenn ich sehe, dass sowas getragen wird wie Smart Glasses, um die aufzuklären, ob sie überhaupt verstehen, was sie da gerade tun. Das wäre möglicherweise was im Sinne der Sensibilisierung.
Ich würde diese Variante wählen und ich würde dann noch nicht eins draufsetzen, sondern zusätzlich dann auch noch sagen, okay, wie müssen wir denn in Zukunft Daten vor diesen Gefahren dann schützen? Also sozusagen diese Art des Datenabflusses als Risiko zu betrachten. Also, naja, jetzt mal einfach gesagt, wenn jemand irgendwo reinkommt und etwas sehen kann, was er nicht sehen sollte, beziehungsweise dass seine Brille dann das aufzeichnet, was eigentlich nicht aufgezeichnet werden sollte, ja, dann mache ich es mir doch einfacher, bevor ich dieser Technik jetzt hinterherlaufe oder versuche, das irgendwie in den Griff zu kriegen, schütze diese Daten eben vor der Einsichtnahme durch Unberechtigte, wie es so dann so schön heißt. Also es wäre vielleicht dann auch auf dieser Maßnahmenseite einfacher oder es ist vielleicht einfacher, auf der Maßnahmenseite zu reagieren, als, wie du schon sagst, über irgendwelche Verbote und so. Es ist wahrscheinlich der übliche Dreiklang.
Ja, definitiv.
Ja, gut. Was bei dir? Was hast du zu erzählen?
Ich hatte zwei spannende Wochen. Mir ist aufgefallen, weil sich das in dieser Woche gehäuft hat. Das waren zwei unabhängige Ereignisse, Mitteilung von Kunden, die in die gleiche Richtung gezeigt haben. Beim Nachfragen bei anderen Kunden stellte ich dann fest, oh, das gibt's da gerade auch. Und zwar stelle ich im Moment deutlich gezieltere Angriffsversuche wieder auf Unternehmen fest. Und zwar Jetzt meine ich weniger diese gezielte, vielleicht auch politisch motivierte Sabotage- und Spionageaktivitäten, die wir jetzt auch im Sinne der digitalen Kriegsführung in Ukraine und ganz Europa und darüber hinaus feststellen, sondern ich spreche davon, dass so etwas wie das, was wir als klassisches Phishing kennen, im Sinne von klick hier auf den Link und gib deine Microsoft-Zugangsdaten ein. Ich erlebe irgendwie subjektiv gerade, dass das sich sehr stark professionalisiert und häufiger vorkommt. Was ist passiert? Ich habe zwei Kunden, die mir beide davon berichtet haben, dass sie E-Mails erhalten, die sehr gut gemacht sind, die immer die gleiche Story haben. Ich tue so als Absender, als sei ich ein Mitarbeiter des Unternehmens und fordere dann den Empfänger dieser E-Mail auf, mich auf einen anderen Kanal zu kontaktieren. So ein paar Versuche waren stumpf. Ich habe auch davon gehört, dann gab es gefälschte E-Mails, die mutmaßlich vom Geschäftsführer kamen und Mitarbeiter der Buchhaltung sind aufgefordert worden, irgendwie 40.000 Euro wohin zu überweisen. Also so plump meine ich es nicht, aber auch das kam vor jetzt auf Nachfrage. Aber schon in die Variante, ich sehe, das wird versucht, das Medium zu wechseln. Chat, WhatsApp ist extrem beliebt. Ich habe aber jetzt schon von Telefonanrufen gehört. Und dann werden die Mitarbeitenden von sehr gut vorbereiteten Personen, die gut Deutsch sprechen und durchaus bis zu einem gewissen Grad in die Identität des anderen Mitarbeitenden reinschlüpfen, den Menschen begegnet man und die wollen dann. Jetzt in einem Fall zum Beispiel dann, dass eine mitarbeitende Person Geschenke besorgt für andere Mitarbeitende im Auftrag und Umstände halber muss sie das privat vorfinanzieren. Die Person oder die andere Person, die werden aufgefordert, weil der Chef, der vorgegeben wurde, jetzt gerade im Meeting sitzt, sich per WhatsApp zu melden, weil da kann der Chef ja nebenbei irgendwie im Meeting kommunizieren und dann werden unternehmensinterne Daten angefordert. Beliebt sind immer noch so etwas wie Organigramme und interne Telefonlisten. Die haben zwar nicht unmittelbar finanziellen Wert, sie sind aber hervorragend, um dann mit den Informationen aus einer Unternehmenstelefonliste und einem Organigramm weitere Personen anzusprechen und bei dieser Ansprache einfach mit internem Wissen zu jonglieren. Oh, und wenn ich dann sage, hey, ich bin der Peter, ich bin neu beim Heinz, du weißt doch, Heinz nebenan im Büro, der Leiter Marketing und ich habe jetzt Folgendes zu tun und du könntest mir dabei helfen. Es geht viel besser, wenn ich ein komplettes Organigramm habe, am besten noch mit Raumbelegung.
Ja, das schafft ja auch Vertrauen. Also wenn man
ja, definitiv.
Solche
oder was? Geklaute Fotos von den Webseiten. Ein Fall, da gab es dann einen WhatsApp-Chat, wo die gefälschte Identität noch besser untermauert wurde, weil im Chat das verwendete Profil, natürlich mit einer unbekannten, aber nicht verifizierten Handynummer, dann plötzlich das Foto des Mitarbeitenden beinhaltet hat. Ja, und das macht das Ganze natürlich glaubwürdig und es ist richtig gut gemacht. Es ist gut. Da sitzen Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die sind genauso gut in ihrem Job, wie wir alle in unserem Job hoffentlich gut sind. Und das ist auch keine Überraschung, dass da vermehrt Menschen auch einfach mal zumindest am Anfang drauf reinfallen. Ja. Und das wollte ich einfach mal erzählen, dass man da jetzt nochmal besonders aufpassen muss. Es ist eben nicht mehr nur die banale Phishing-Mail, klick hier, klick da, schlechtes Englisch oder gebrochenes Deutsch mit Grammatik- und Zeichensetzungsfehlern, sondern es ist glaubhaft, es ist plausibel und diese Kleinigkeiten wie mitgeschleppte Bilder, die man von der Webseite oder von privaten Social-Media-Profilen sich vorher geangelt hat, die dann von sehr guter Vorbereitung zeugen, die werden bei diesen Betrügereien jetzt mit eingebaut und schaffen eine Vertrauensbeziehung.
Ja, also das ist ja was schon lange bekannt ist. Ich höre jetzt so von dir raus, dass es jetzt eben, öfter passiert, professionalisiert war es schon.
Genau.
War es schon lange, aber eben jetzt vermehrt.
Man macht sich mehr die Mühe für Kleingeld.
Na, also, vielleicht lohnt sich's auch mehr, also weil es gar nicht so viel Aufwand ist, wenn du jetzt sagst, ja, für Kleingeld irgendwie, was weiß ich, was sind es, 3-4-stellige Beträge dann vielleicht?
Ja,
keine
genau.
Ahnung. Das lohnt sich auch, weil eben die Hürde, an diese Daten zu kommen, gar nicht so hoch ist.
Ja.
Und wir alle wissen vermutlich, wo diese Daten zu finden sind. Ob das jetzt auf Instagram, Facebook, wo auch immer, x irgendwelche WhatsApp-Status-Bilder, Meldungen oder sonst was sind, es gibt das und man braucht eigentlich nur eins und eins und eins und eins zusammenzuzählen und dann hat man ein Bild. Wer wann wie lange oder wer wo arbeitet, wer wann wie lange im Urlaub ist, so wie du jetzt auch sagst, die Bilder, also gibt's vielleicht Urlaubsbilder, gibt's vielleicht Profilbilder, gibt's Bilder auf der Webseite, also unterschiedliche Bilder. Gibt's einen Beziehungsstatus, gibt's Fotos von der Familie, gibt's Hinweise auf den Urlaubsort, Urlaubsbilder, Zeiträume, all ja, das.
Beziehungsstatus. Wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Das meine ich aber jetzt nicht privat, sondern dienstlich. Ich habe Fälle dabei gehabt, die wir aufgearbeitet haben. Das war jetzt also nicht in den letzten zwei Wochen, das war davor. Ich erinnere mich an einen Fall, wo gezielt nicht alle Mitarbeitenden angeschrieben worden sind, sondern einzelne Personen, die gerade erst seit zwei Wochen neu im Unternehmen waren. Mhm. Und bei der Aufarbeitung sehen wir, ja natürlich, also das haben wir so an so kleinen Übertragsfehlern gesehen, dass tatsächlich die Informationen vorher in den privaten Social-Media-Profilen der Mitarbeitenden zu sehen waren. Das machen wir doch auch alle bei LinkedIn. Ne? Die meisten sagen, ich habe einen neuen Job, das machen die nicht am ersten Arbeitstag, aber gerade so in den ersten zwei Wochen, irgendwann ist man fest im Sattel, sagt, so, jetzt aktualisiere ich mein Profil, das ganze Netzwerk wird aktualisiert, das Netzwerk, wo ich mich ja freue, wenn ich dann noch 30 Follower mehr habe und die sitzen dann halt zufällig auch mal in Asien oder Russland oder USA oder keine Ahnung, das waren jetzt nur irgendwie wilde Beispiele. Aber auf jeden Fall weit weg. Die haben nichts mehr mit meinem realen Netzwerk zu tun. Und die kriegen dann alle mit, hey, der Rosin hat einen neuen Job. Ja, super. Wo arbeitet der denn? Oh, Mittelstandsunternehmen in Deutschland. Und dann hast du deine Zielfläche und sprichst natürlich die Menschen an, die sowieso, die sind neu, die sind unerfahren, die wissen noch gar nicht, wie der Chef ist, wie der tickt, wie der überhaupt komplett heißt. Und wenn dann so eine E-Mail reinkommt, die so aussieht, als wäre sie vom Chef, am besten noch vom Foto, das ich vom ersten Begrüßungshandshake vielleicht kenne, wenn ich so weit durfte, das macht nicht nur, verschafft nicht nur Vertrauen, das macht dir auch Angst. Ich finde,
es hat Autorität.
Ja, definitiv. Ja. So, das passiert.
Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das jetzt erzähle, aber ich finde, es passt rein. Also gerade so dieser Beziehungsstatus hat jetzt nicht unbedingt was mit Liebelei oder so zu tun, sondern eben auch, wie du schon sagst, Job und wie ich mit welchen Personen in Beziehung stehe. Und wir sind ja jetzt externe Berater. Und ich habe, oder ich zumindest, weiß nicht, wie du das hältst, ich lasse mich auf Webseiten von meinen Kunden nicht verlinken. Das hat zwei Gründe. Also so in den Datenschutzhinweisen steht nie Ihr Ansprechpartner Christian Schröder, sondern da steht immer ein Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Datenschutz@E-Mail-Adresse oder so. Und das hat zwei Gründe. Oder eigentlich den einen Grund, in Unternehmen, die ein bisschen größer sind, da kann es schon sein, dass mich nicht jeder kennt. Und ich weiß aber, wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sag, hier, Christian Schröder, Datenschutz, bin Ihr Datenschutzbeauftragter, dann sagen die, ja. Und dann sind die auch bei gewissen Dingen immer wieder mal auskunftsfreudig. Und das ist also die erkennen vielleicht den Namen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn das bekannt ist, für welche Kunden man arbeitet, gerade in unserem Bereich, dann ist ja dieses sich unter falschen Namen ausgeben, noch viel einfacher. Also ruf so an, Thomas Rosin, Datenschutz, ich bräuchte mal schnell von Ihnen die und die Auskunft. Es geht ja gar nicht um Passwörter, so wie du jetzt schon geschildert hast, sondern es kann ja sein, sagen Sie mal, welche Software nutzen Sie da nochmal? Wo steht nochmal der Server? Haben Sie den jetzt bei sich im Haus oder in welcher Niederlassung ist der? Solche Sachen, das sind ja alles immer nur so kleine Puzzleteile, die man dann zusammenträgt. Also auch da würde ich jetzt mal sagen, vorsichtig sein.
Ja, ich kann den Ansatz nachvollziehen. Also bei mir gibt's beide Varianten, dass ich draufstehe, dass ich namentlich benannt werde, dass ich als Person draufstehe, also sozusagen mit auch direkt Webseite oder sowas. Ist ja auch immer schön für Backlinks.
Ja, das weiß ich.
Aber auf der anderen Seite gibt's dann halt auch, ich würde mal sagen, das ist so hälftig, da steht dann halt einfach nur der Datenschutzbeauftragte als Adressat mit einer E-Mail wie Datenschutz@ oder Datenschutzbeauftragter@, wo die Person nicht hervorgeht. Das ist auch viel so historisch gewachsen, wo die Unternehmen dann auch unterschiedliche Vorstellungen haben. Die einen haben sich gefreut, dass es jetzt den Menschen gibt, den man namentlich benennen kann. Mhm. Waren das auch so gewohnt in anderer Kommunikation. Andere sagen, nee, das ist für mich einfach nur eine Rolle. Und der Mensch, der kommt und geht im Zweifelsfall. Und da tragen wir jetzt erstmal weiterhin nur die Rolle rein. Aber ich sehe deinen Ansatz, definitiv. Wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt nicht übertreiben. Also ich finde diese Warnung gut. Aber wenn wir sie fortsetzen, dann ist es ja nicht nur der Datenschutzbeauftragte. Nee, er ist ja nicht der Geschäftsführer, viele. Der Marketingleiter, der CISO, jede Autoritätsperson, der Hausmeister, Hausmeisterin.
Naja, wenn wir das jetzt fortsetzen, konsequenterweise heißt das im Endeffekt misstrauischer sein und sich Vorgänge oder Abläufe zu überlegen, wie man das ausschließen kann, dass man da ausspioniert wird oder indem man auch weiß, welche Daten kann ich denn jetzt wem mitteilen, auf welchem Kommunikationskanal kann ich das mitteilen, wer sagt mir dann, dass ich das jetzt sagen darf. Also ich habe schon auch Ansprechpartner bei Kunden, die sagen, ja, das kann ich Ihnen schon geben, aber ich muss das erst nochmal abklären. Und dann sage ich, also, ja, natürlich, alles klar, schreiben wir kurz eine E-Mail an die, was weiß ich, Chefin oder Bereichsleitung, wie auch immer. Und dann soll dies schicken oder was auch immer. Also so in der Art finde ich absolut okay. Finde ich gut.
Was mir wichtig ist, bei dieser Thematik jetzt auch, wie weit tritt das menschliche Individuum mit seinem Namen, mit seinem Gesicht nach vorne, wird sichtbar. Auch ungeachtet dessen, dass ich natürlich als Dienstleister gerne sichtbar bin, weil so habe ich auch die Chance, auch mal an Kunden und Aufträge zu bekommen, diesseits des Netzwerkes. Aber wir diskutieren momentan sehr, sehr viel über Technik, über gerade künstliche Intelligenz. Und ich finde, wenn wir diese Richtung fortsetzen, die wir jetzt gerade andiskutiert haben, und uns weiter anonymisieren in unserer Kommunikation und unserem Außenauftritt, dann verlieren wir ein Stück das Menschsein. Und das Menschsein gehört auch zu Organisationen mit dazu. Viele Organisationen leben von der Außenwahrnehmung der handelnden Personen, der Mitarbeitenden. Und ich finde, das ist wichtig, das weiter möglich zu machen und auch eher alternative Ansätze zum Schutz zu finden. Ansonsten haben wir nur noch irgendwann lose Organisations- oder Rollenhüllen, die dann auch irgendwann dahinter keine Menschen mehr haben, sondern künstliche Intelligenz, weil die Relevanz und die Erwartungshaltung, da jetzt einen Menschen zu finden, auch gar nicht mehr vorhanden ist. Und das geht für mich zu sehr in eine falsche Richtung. Das war jetzt völlig unfachlich, aber meine private Meinung.
Nee, da hast du auch recht, das stimmt, weil es wird immer anonymer dann oder es würde immer anonymer und so wollen wir eigentlich nicht arbeiten. Das stimmt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch so diese Zwickmühle in, was muss man sagen, was darf man sagen? Und ich glaube, das läuft auf Kompetenz, Sensibilisierung und auf Abwägen hinaus. Also gerade im Sinne von, welche Daten, um was geht's hier gerade? Und das ist tatsächlich ein Problem in der Praxis, dass ich aus meiner Sicht oder Erfahrung viele gar nicht so recht vorstellen können, was man alles mit so, naja, ist ja nur ein Beziehungsstatus oder ist ja nur ein schönes Urlaubsfoto von irgendeiner Bucht oder sowas. Also sie haben keine Vorstellung, was man damit machen kann oder zu was es beitragen kann. Ich glaube, da muss Aufklärung stattfinden.
Ja, unbedingt. Und aber da tragen wir jetzt so bei, unter anderem mit diesem Podcast.
So ist es, Thomas. Ja.
All gut.
Dann haben wir es schon wieder.
Wunderbar. Dann wünsche ich dir einfach wundervolle 2 Wochen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Wünsche ich dir auch. Ich freue mich. Bis bald. Mach's gut.
Bis bald. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.